Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen auf DRS1 zum Montagstreffpunkt am Mikrofon, der Tommy Scherer. Wir reden heute im Treffpunkt über die Weltbevölkerung. Zahlen dazu legen wir gerade auf den Tisch. Hört aber vorher mal, was uns Männer, Frauen und Kinder für Antworten gegeben haben, die wir gefragt haben auf der Strasse. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen auf unserer Welt leben?
Auf der ganzen Welt? So, keine Ahnung. Also über 100 Millionen.
Trillionen oder so?
Ja, viele Millionen. Etwa 7, 8 Millionen.
Sind es gewesen? 6 Milliarden oder so?
Ja, das müssen ja Milliarden sein. 1000 Milliarden, ich weiss nicht.
82 Millionen.
3 Milliarden?
Ja, ich glaube 7 Milliarden oder so.
Oh, das ist schwierig. Das weiss ich doch nicht.
Ja, also es sind fast 7 Milliarden, genauer sagen wir es dann später. Würmer pro Mensch einen Haras nehmen und all diese Harassen aufeinander biegen, könnte man fast 6 Türme bauen, die alle bis zum Mond aufgehen. So weit, so gut. Ja, und wie viele Menschen leben denn da bei uns in der Schweiz? Auch da ein paar Antworten.
Das werden auch etwa 6 Millionen.
In der Schweiz? Ja, schon. 2 Millionen sicher.
7 Millionen, ich weiß nicht.
Wir sind nicht so gross, aber hat auch gleich viele Leute.
7,5 Millionen, ungefähr.
6, 6,5 Millionen, Pi mal Daumen.
Weiß ich gar nicht, jetzt habe ich kürzlich gelesen, weiss es nicht.
7 Millionen.
7 Millionen.
Gar nicht so schlecht. Die letzten beiden sind Ende 2008 über 7,5 Millionen bei uns in der Schweiz gewesen. Also, wir reden heute im Treffpunkt darüber, wie viele Menschen vertreibt unser Land überhaupt? Wie viel die ganze Welt? Oder ein anderer Aspekt, was hat eigentlich das Tierreich für Mechanismen, wenn eine Population zu gross wird? Und ist Auswandern auf fremde Planeten tatsächlich ein Szenario, wo man das Bevölkerungsproblem lösen kann damit? Jetzt gerade als erstes erfahren Sie, wie es zu dieser gewaltigen hohen Zahl eben 6,9 Milliarden Menschen überhaupt gekommen ist. Am Montagmorgen ist es kurz nach der 9. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Am Samstag war UNO-Weltbevölkerungstag und wir nutzen die Gelegenheit, heute im Treffpunkt reden zwei Stunden über die Bevölkerung auf unserem Planet. Wie viel das es im Ganzen hat, wie viel das es da bei uns in der Schweiz hat, warum es so viel hat und was die Strategien für die Zukunft sind. Wir haben jetzt dann gerade das Gespräch mit dem Marcel Heiniger, wo wir mal schauen, wie überhaupt die Zahlen zustande gekommen sind vom modernen Mensch, vom Homo sapiens. Vorher aber noch schnell der Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 9.12 Uhr. In der Ostschweiz ist die A53 Richtung Jona zwischen Rüti und Rapperswil wieder offen und normal befahrbar. Ich habe es vorher gesagt, wenn wir mit Harassen einen Turm bauen würde, jede Harasse wäre ein Mensch auf unserer Erde, dann könnte man sechsmal einen Turm bauen von der Erde bis zum Mond rauf. Das ist eine riesen Zahl. Und bei dieser riesen Zahl kann man sich fast nicht vorstellen, dass es einmal Zeiten auf unserem Planet gegeben hat, wo die Menschheit darum gekämpft hat, nicht auszusterben. Wir fragen jetzt, wie hat sich die Weltbevölkerung, inklusive Schweiz, eigentlich seit den ersten Anfängen vom modernen Mensch, vom Homo sapiens, entwickelt? Antworten kommen wir über vom Marcel Heiniger vom Bundesamt für Statistik, Sektion Demografie und Migration. Vorher noch die Einladung. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihre Anregung, Ihre Fragen zu dem grossen Thema studio@drs1.ch. Das wäre die Mailadresse studio@drs1.ch. So, jetzt aber zum Herrn Heiniger. Guten Morgen, Herr Heiniger.
Guten Morgen, schön.
Wie sich's für einen Statistiker gehört, hat er ein paar Blätter ausbreitet auf dem Pult. Wir haben auch ein grosses Thema vor uns. Gehen wir mal zurück, Herr Heiniger, weit zurück in die Geschichte der Menschheit. Ich habe gelesen, dass der moderne Mensch, der Homo sapiens, wo wir dazugehören, vor 75'000 Jahren fast einmal ausgestorben wäre. Nämlich nach einem Vulkanausbruch auf Sumatra hätte es nur noch 1'000 bis 10'000 von unserer Art, also vom Homo sapiens, gegeben. Wie kann man so etwas überhaupt herausfinden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann sagen, dass natürlich eine Bevölkerungsstatistik im modernen Sinne nicht gegeben hat. Und die hat eigentlich erst so im Mitte vom 19. Jahrhundert angefangen und alles, was früher ist, ist man auf Bevölkerungshistoriker angewiesen, also die aufgrund von verschiedenen Quellen versucht haben, die Bevölkerung zu schätzen. Und da gibt es natürlich eine weite Bandbreite von Zahlen. Man kann sich da nicht unbedingt auf eine einzige Zahl eignen. Und es hat ja Berechnungen gegeben, versucht haben, herauszufinden, wie viele Menschen überhaupt gesamthaft jemals auf der Welt gelebt haben. Und da ist man zum Beispiel in einer von diesen Methoden ist man davon ausgegangen, dass im Jahr 50'000 vor Christus zwei Menschen gelebt haben.
Zwei.
Wo die hergekommen sind, das wäre jetzt wieder eine andere Frage. Ja. Es gibt andere Berechnungen, die dann sagen, die zwei Menschen haben schon von einer Million Jahren gelebt. Also das sind einfach dann so Annahmen, die man dann aufgrund vom besten Wissen und Gewissen trifft, aber natürlich nicht kann, belegen.
Das ist nicht mehr wissenschaftlich, oder? Das ist dann so ein bisschen im Kaffeesatzlesen-Bereich.
Es ist natürlich ein bisschen auf Archäologie. Also man weiss, wenn etwa der Homo sapiens zum ersten Mal auftreten ist.
Wann ist das?
Man nimmt an, dass etwa so vor 25'000 Jahren der Homo sapiens eigentlich noch die einzige überlebende Art war, weil dort Neandertaler ausgestorben
sind. Ja.
Und von dann her kann man dann eigentlich irgendwie so langsam die Bevölkerungsgeschichte aufbauen und die Bevölkerungszahl aufbauen.
Also nehmen wir mal an, es so, 1'000 bis 10'000 haben noch überlebt nach dem Vulkanausbruch. Und von dort sagt man dann, oder gibt es ein Szenario, wo sagt, der Homo sapiens hat sich via Afrika dann über die ganze Welt ausbreitet und bis Ende letzter Eiszeit, da sind wir jetzt etwa vor 10'000 Jahren, sind es dann weltweit wieder etwa 5 bis 10 Millionen gewesen. Was weiss man denn über die Bevölkerungszahl in unserem Land, zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, also vor 10'000 Jahren?
Also da gibt es natürlich auch gewisse Schätzungen, die Historiker gemacht haben. Die sind, wie gesagt, sehr unverbindlich. Ich bin kein Bevölkerungshistoriker und kann das jetzt auch nicht beurteilen. Also so im Neolithikum, das ist so die erste Zahl, die ich gefunden habe, dass es etwa so 10'000 bis 20'000 Personen gegeben hat auf dem Territorium von der heutigen Schweiz.
Also relativ wenig im Vergleich zu dieser Zahl heute über 7,5 Millionen.
Das ist relativ dünn besiedelt gewesen.
Es gibt rechte Schwankungen, Herr Heiniger, wenn man die Entwicklung von der Bevölkerungszahl anschaut. Es gibt da Kurven, natürlich, bei den Statistikern gibt es immer Kurven und da sieht man, wie die Fieberkurve in einem Spital rein. Es geht rauf, es geht runter. Was gibt es denn jetzt außer dem Vulkanausbruch, den wir da erwähnt haben, vor 75'000 Jahren in Sumatra, für Gründe, zum Beispiel 600 bis 400 vor Christus, da ist die Bevölkerung extrem gewachsen, aber 200 Jahre später wieder extrem zusammengefallen. Was weiss man über diese Schwankungen?
Ja, also generell kann man sagen, so Schwankungen sind eigentlich zurückzuführen auf Epidemien, Hungerkatastrophen, Klimaschwankungen, Kriegswirren. Das sind so generell die Hauptgründe. Jetzt vom Bevölkerungswachstum her ist es so gesehen, dass, ich gehe jetzt mal vom Jahr Null aus, das ist jetzt etwa vor 2000 Jahren, wo man eigentlich angenommen hat, dass rund 300 Millionen Leute auf der Welt gelebt haben. Das ist etwa die Bevölkerungszahl von den USA heute. Und dann ist eigentlich die nächsten 1400 Jahre relativ wenig gegangen. Man hat sich sehr wenig bewegt, also die Bevölkerung ist quasi stabil geblieben. Und dann so ab dem 1400 hat es dann relativ stark verschwanken. Und das sind dann eben die Epidemien gewesen, Pest vor allen Dingen, Kriegswirren, Hungerkatastrophen etc. Und das Charakteristische daran ist eben, dass so eine Epidemie zum Beispiel zu einem sehr starken Bevölkerungsrückgang geführt hat, dass sich die Bevölkerung aber dann relativ rasch wieder erholt hat und quasi das wieder kompensiert hat, was man verloren hat. Und darum gibt es dann eben die Kurve, die eigentlich quasi schwanken, Höhen und Tiefen. Und so ist das eigentlich weitergegangen bis ins Anfangs 18. Jahrhundert. Mhm. Und dort hat dann eigentlich die Bevölkerung wirklich rasant verwachsen. Dann ist es nur aufwärts gegangen.
Wenn man die Kurve anschaut, vorher ist sie praktisch horizontal gewesen, dann geht sie wirklich ganz steil drauf.
Ganz genau.
Interessiert Sie es als Statistiker? Sie haben jetzt verschiedenste Gründe aufgezählt. Hungersnöte, Epidemien etc. Interessiert Sie als Statistiker die Gründe, warum es zu solchen Krankheiten, zu solchen Einbrüchen ist? Oder Sie stellen es einfach fest und bringen das in eine Form und können nachher eine Kurve zeichnen?
Ja, also als Bevölkerungsstatistiker, ehrlich gesagt, ist mir jetzt eher an der Gegenwart interessiert, beziehungsweise an der Zukunft und nicht unbedingt an der Vergangenheit. Aber natürlich ist es interessant, weil da zieht man natürlich auch die Lehre daraus für die Zukunft, die Gründe. Aber eben die Optik ist eigentlich schon Gegenwart, bis was zukünftig wird kommen. Historiker natürlich, die sind mehr interessiert an der ganzen Vergangenheit und wieso sich so etwas eigentlich auch entwickelt hat.
Sie haben es vorher selber schon gesagt, die quasi Grenze vom 18. Jahrhundert, da ist die Weltbevölkerung das erste Mal über 1 Milliarde gegangen und dann nachher immer steiler drauf bis heute. Hat es dann keine Hungersnöte, hat es keine Pestattacken mehr etc. und Ähnliches mitgegeben, weil es dann dort nachher wirklich steil drauf gegangen ist.
Gut, also wenn wir von der Weltbevölkerung reden, ist das natürlich eine Zahl auf globaler Ebene. Also das heisst, regional gibt es natürlich sehr grosse Unterschiede, hat es auch sehr grosse Unterschiede gegeben. Immer wieder, in jüngster Zeit weiss man zum Beispiel, dass eben vor allem HIV-AIDS im südlichen Afrika natürlich zu einem sehr starken Bevölkerungsrückgang geführt hat, als starker Senken von der Lebenserwartung. Also das gibt es natürlich immer wieder. Auf globaler Ebene aber ist das eigentlich nicht mehr der Fall gewesen. Also die Industrialisierung hat eingesetzt und die ist eigentlich dort damit verbunden gewesen mit einer stetig steigenden Lebenserwartung, also Kindersterblichkeit, die gesunken ist, Lebenserwartung aufgrund von besserer Hygiene, die gestiegen ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass die Bevölkerung global gesehen relativ konstant und relativ stark kontinuierlich gewachsen ist.
Der Marcel Heiniger, er ist Statistiker, bleibt bei uns natürlich im Treffpunkt zu dem Thema Weltbevölkerung. Wir haben ja eigentlich eine komische Situation. Man redet weltweit von Überbevölkerung und die westlichen Industrienationen sind aber eigentlich am Schrumpfen. Warum, fragen wir, und was sagt der Fachmann zu der Zukunft? Wie viele Menschen erwarten wir dann etwa in 50 Jahren und kann das Menschheit und unsere Erde überhaupt prestieren? Und immer wenn Menschen unterwegs sind, dann gibt es ein Problem, wir haben schon wieder ein Verkehrs. Durchsage. Verkehrsinfo DRS von 9.20 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt.
Savoir pourquoi tu pars.
Treffpunkt. 23 ab 9 ist es am Montag Vormittag und da beschäftigen wir uns bis am 11 mit der Weltbevölkerung. Am Samstag, das haben Sie möglicherweise mitbekommen, hat man den internationalen Tag von der Weltbevölkerung gefeiert, begangen, zelebriert, darüber nachdenkt. Ja, schön, dass es uns Menschen gibt, aber wie lange denn eigentlich noch? Und für wie viele Menschen hat es Platz und genug zu essen und genug zu trinken und genug Energie? Was sagen die aktuellen Bevölkerungszahlen und wie sind die Prognosen für die Zukunft? Antworten kommen Sie jetzt über, in den nächsten paar Minuten, wieder von Marcel Heiniger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesamt für Statistik in der Sektion Demografie, Migration. Herr Heiniger, die Zahlen, die ich angeschaut habe, Ende 08 sind es in der Schweiz über 7,5 Millionen Menschen gewesen und auf der Welt eben fast 6 Milliarden. Es sind pro 5 Sekunden 12 neue Menschen, die dazukommen. Das gibt so einen Zähler. Auf drs1.ch haben Sie den Link dazu. Den habe ich jetzt hier auch aufgeschaltet. Der sagt 6.793.423.366.67.68.69.71.72. Man kann fast nicht so schnell reden. So viel ist der Zuwachs von Menschen im Moment. Wo steht da die Schweiz? Weiss man da etwas darüber, wie viele Babys jetzt in der Schweiz irgendwie pro 5 Sekunden auf die Welt kommen? Oder ist das für eine Statistiker gar nicht so eine wichtige Zahl?
Ja, das ist eigentlich nicht so eine wichtige Zahl. Also die Bevölkerungsgröße ist zwar hochinteressant, ist natürlich eine Spielerei, um das Ganze abzubrechen, aber es gibt doch einen recht interessanten Einblick. Also wenn man sich, Sie haben das vorher erwähnt, also wenn man sich jetzt das mal überlegt, könnte man sagen, um einfach das Beispiel zu geben, dass in den zwei Stunden, wo da unsere Sendung dauert, die Weltbevölkerung wahrscheinlich um etwa 18'000 Personen wird wachsen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl von einer Gemeinde wie Kreuzlingen, Horgen oder Allschwil. Also vielleicht kann man sich dann das ein bisschen besser vorstellen, oder, wie das etwa zugeht. Jetzt für die Schweiz haben wir das in dem Sinn eigentlich nicht berechnet. Man könnte das natürlich auch berechnen. Also das Einzige, was man weiss, die Weltbevölkerung heute wahrscheinlich knapp unter den 6,8 Milliarden, die Schweizer Bevölkerung etwa 7,7 Millionen und das heisst etwa 0,1% von der Weltbevölkerung lebt in der Schweiz. Also wir sind wirklich klein in dem Sinn, verschwindend klein. Das muss man auch sagen.
Mhm. Jetzt haben wir da noch eine spannende Geschichte, wenn man es wieder weltweit anschaut. Weltweit geht das Wachstum zurück, aber zahlenmässig werden wir immer mehr und im Gegensatz dazu werden in den höher entwickelten Ländern die Menschen eben weniger. Warum denn eigentlich?
Ja, also der Motor vom Ganzen sind Geburtenzahlen. Das ist das, was eigentlich das Wachstum in der Welt antreibt und vor allen Dingen Geburtenraten in den Entwicklungsländern. Und das ist richtig, dass die zurückgehen. Und zwar schon seit Mitte der 60er Jahre stellt man eigentlich weltweit ein reduziertes Bevölkerungswachstum statt, wo eben auf den Rückgang der Geburtenzahlen zurückzuführen ist. Wobei in den Entwicklungsländern selber ist das Wachstum eigentlich erst so seit den Ende 80er Jahre, wo man die Reduktion eigentlich kann feststellen kann. Dass die Bevölkerung aber immer noch ansteigt, das ist einfach das Massenproblem, oder? Also, wenn sie Haufen Leute haben, dann gibt's logischerweise auch Haufen Kinder, also Haufen Frauen, Haufen Kinder. Und auch wenn jede einzelne Frau im Schnitt weniger Kinder hat als früher, ist rein von der Masse her, von der Grösse her, gibt's natürlich immer noch recht beeindruckende Geburtenzahlen. Und das führt auch dazu, dass die Bevölkerung trotz geringerem Wachstum nach wie vor wird ansteigen und sicherlich bis 2050, wie das Projektionen zeigen.
Sie haben Geburtenkontrollen angesprochen. Der Aspekt wollen wir auch berücksichtigen. Wir haben das Gespräch mit dem Urs Morf aus China. Dort gibt es seit den 70er Jahren die Ein-Kind-Politik. Wir wollen ihn dann fragen, ob sich das bewährt hat oder nicht. Jetzt frage ich Sie mal ganz grundsätzlich, warum hat man denn eigentlich angefangen mit Zählen? Nehmen wir da bei uns in der Schweiz und was für Mechanismen gibt es da? Ich mag mich erinnern, als Kind die Volkszählung, das gibt es ja heute nicht mehr. Warum zählt man eigentlich?
Ja, also das Zählen ist eigentlich im Sinne, sagen wir mal, man macht nicht Statistik um der Statistik willen, oder? Also mindestens in der Schweiz und mindestens Bevölkerungsstatistik, sondern Statistik ist eigentlich das Nebenprojekt von gewissen administrativen Tätigkeiten. Also der Staat ist interessiert zu wissen, wie viele Leute gibt es, was kommt da dazu. Und das Nebenprodukt macht man über die Bevölkerungsstatistik, eigentlich dann Grundlagen liefern für verschiedenste Sachen, für Forschung, für politische Entscheidungsträger, also quasi eine saubere Datenbasis, objektive Datenbasis. Und in der Schweiz hat das eigentlich die moderne Bevölkerungsstatistik Mitte vom 19. Jahrhundert angefangen. 1850 hat es die erste Volkszählung gegeben, auf dem Territorium des damals jungen Bundesstaats. Es hat zwar schon einige 1798 in der Helvetischen Republik, aber die ist dann nicht ganz abgeschlossen worden. Und seitdem eigentlich, seit 1860, dürfen eigentlich auch regelmässig Geburten, Todesfälle, Heiraten, Scheidungen zählen. Und das ist eigentlich die Kombination Zählungen ab und zu von der gesamten Bevölkerung plus Informationen über die Komponenten, die die Bevölkerung eben Leulo wachsen oder Leulo schenken, schrumpfen. Und das sind eigentlich auch unsere Quellen, Hauptquellen für die Bevölkerungsstatistik.
Jetzt wollen wir vorschauen. In Zukunft, die UNO-Zahlen reden bis ins Jahr 2050 weltweit von über 9 Milliarden Menschen. Es gibt verschiedene Szenarien. In der Schweiz gibt es auch verschiedene Voraussagen für die Bevölkerungsentwicklung. Die eine sagt, im 2050, also etwa 50 Jahre, sind wir bei vielleicht 6,5 Millionen, also es geht zurück. Die andere sagt, im Jahr 2050 sind wir bei 9,7 Millionen. Das sind ja über 2 Millionen Unterschied. Was sind da die Gründe?
Ja, also Gründe sind die Hypothesen, die man da einfließen lässt auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung. Es sind eigentlich drei Sachen, die relevant sind. Es sind Geburten, sind Todesfallzahlen und sind Migrationen. Das normale Bevölkerungsszenario oder das Hauptszenario tut eigentlich eine Trendentwicklung vorzuschreiben. Und mit dieser Trendentwicklung kommt man eben auf die Zahl, die Sie erwähnt haben, etwa 8,3 Millionen im Jahr 2050. Und dann macht man eigentlich immer, weil Szenario keine Prophezeiungen sind über die Zukunft. Man kann die Zukunft nicht voraussagen. Es gibt eine obere und eine untere Variante, wo man dann annimmt, dass die Bevölkerung eben über dem Trend bzw. unter dem Trend wird wachsen. Und das führt dann eben zu einer unteren Zahl und einer oberen Zahl, die eben bis 9 Millionen
ist. Aber es ist eine riesige Unschärfe, die da drin ist. 2 Millionen bei der oberen Grenze, was haben wir bei 9,5, 9,7 Millionen. Das ist wahnsinnig.
Das ist eine riesen Unschärfe, genau. Aber wenn Sie das auf die Welt projizieren, ist die Unschärfe genauso. Das sind ein paar Milliarden, wo der Unterschied ist. Also eben, man weiss es effektiv nicht, was ist. Und man will sich nicht auf eine Zahl festlegen. Wo generell ist es natürlich so, dass wir sagen, es ist ein Szenario, das die wahrscheinlichste Entwicklung repräsentiert. Und an dem tut man eigentlich auch festhalten.
Mhm. Macht man sich Gedanken darüber, wie viel vertreibt unsere Welt? Wie viel Bevölkerung, wie viele Menschen vertreibt es?
Also im Bundesamt für Statistik macht man sich da mindestens bewusst nicht Gedanken, aber es gibt natürlich die Diskussion über die ganze Carrying Capacity, also die Tragfähigkeit von der Erde. Ich bin jetzt da nicht Spezialist, ich weiss es, dass man den Begriff von der Überbevölkerung eigentlich schon Ende 18. Jahrhundert eingeführt hat, von einem britischen Ökonom damals. Und das ist in den 70er Jahren die Projektion vom Club of Rome geht, die Grenzen des Wachstums. Und da gibt es auch Szenarien, die eigentlich uns genau sagen, wenn es zum Kollaps wird kommen, also wenn die Erde wird zusammenbrechen, wenn die Ressourcen aufgebraucht sind, weil die Umwelt irreparabel zerstört ist und es zu einem Bevölkerungsrückgang wird kommen. Aber wie gesagt, ob das wissenschaftlich ist, das glaube ich auch nicht so, ist das auch ein bisschen kontrovers, die ganze Sache. Ich selber bin nicht der Spezialist, da gibt es vielleicht andere, die das können besser beantworten.
Merci vielmals Marcel Heiniger für die spannenden Informationen und den Einblick in die Entwicklung von der Bevölkerungszahl. Wir schauen das nächste auf China und die Ein-Kind-Politik. China ist das bevölkerungsreichste Land mit 1,3 Milliarden Menschen. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, lay it soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Don't care. Weltbevölkerung beschäftigt uns heute im Treffpunkt und da haben wir über die Entwicklung geredet. Wir haben kurz auch die Schweiz angeschaut mit einem Statistiker. Jetzt, wenn wir so ein bisschen ländermässig anschauen, und da wissen Sie vielleicht, dass China das bevölkerungsreichste Land ist, vor Indien, vor USA, vor Indonesien. Und in China sind es mit über 1,3 Milliarden eben am meisten Menschen, steht an der Spitze von dieser Statistik. Und man hat in China versucht, mit der sogenannten Ein-Kind-Familienpolitik Bevölkerungsentwicklung irgendwie ein bisschen einzubremsen. Bei uns in der Sendung jetzt der China-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, der Urs Morf. Guten Morgen, Urs Morf.
Guten Morgen, Herr Ferro.
In den 70er Jahren, dort fangen wir uns das Gespräch an, Herr Morf, hat die chinesische Regierung beschlossen, dass alle Pärchen, glaube ich, nur ein Kind haben dürfen, um eben verhindern, dass die Bevölkerung weiter so schnell wächst. Wenn Sie jetzt zurückschauen, wie haben die Chinesinnen und Chinesen auf das Gesetz damals reagiert?
Ja, Sie werden jetzt staunen, aber Chinesinnen und Chinesen haben damals positiv reagiert darauf. Sie haben das zuerst gar nicht abgelehnt. Und das hat natürlich einen Grund. Also es hat eine Kampagne gegeben, eine Propagandakampagne, wo man versucht hat, Verständnis zu wecken für die Massnahmen. Und das ist effektiv auf Verständnis gestoßen und um das zu begreifen, muss man sich einfach vor Augen halten, was China da für ein Land war, nämlich ein extrem armes und rückständiges nach Jahrzehnten von Misswirtschaft unter dem Mao. Und es war eine Mangelwirtschaft gewesen. Es war alles rationiert gewesen. Der Reis war rationiert gewesen, sogar der Baumwollstoff zum Hosen machen und die Schuhe sind rationiert gewesen und überall hat man immer anstehen. Und das ist wirklich ganz fest im Bewusstsein der Leute, bis heute zum Teil, oder? Dass wir Chinesen sind einfach zu viel. Und da hat man das zuerst mal gut gefunden, dass das eingeschränkt werden soll. Und nachher ist natürlich das passiert, wo, das ist gerade menschlich, was man vom Kopf her für die Allgemeinheit gut findet, muss man nicht unbedingt für sich selber gut finden. Wo dann die einzelnen Chinesen betroffen gewesen sind von diesen Massnahmen, von dieser Ein-Kind-Politik, hat man natürlich versucht, das zu umgehen.
Wie hat dann, Herr Morf, die Regierung kontrolliert, dass das Gesetz eingehalten wird?
Ja, das muss man sich auch vor Augen halten. Damals war China wirklich noch ein Nachtwächterstaat gewesen. Und bei dieser Ein-Kind-Familienpolitik war eine Einrichtung ganz, ganz wichtig gewesen. Das ist das sogenannte Nachbarschaftskomitee. Man war ja in Arbeitseinheiten, in Wohneinheiten organisiert gewesen. Und da hat es eben das Nachbarschaftskomitee gegeben, das unter anderem eine Funktion hatte. Sie werden jetzt staunen, wirklich sogar eine strikte Buchhaltung zu führen darüber, wenn welche Frau im Block hinein ihre Menstruation hat. Und wenn sie ihre Menstruation hätte sollen haben und die nicht gehabt hätte, dann ist sie kontrolliert worden. Und wenn sie schon ein Kind gehabt und wieder schwanger worden ist, dann ist am Anfang effektiv das passiert. Dann hat es Zwangsabtreibungen gegeben und andere Methoden.
Da schreien natürlich alle Demokratie, verrückte Menschen oder Demokratie gewöhnte Menschen auf bei solchen Aussagen, wie sie es jetzt gemacht haben. Man hat dann das Gesetz aber teilweise gelockert, die Einkindpolitik, zum Beispiel auf dem Land. Warum denn?
Es musste gelockert werden, weil es ist letztlich eben nicht durchsetzbar. Es ist vom traditionellen, vom konfuzianischen Denken her, ist es so, dass eine Familie sich nur fortsetzt, wenn sie einen männlichen Statthalter hat, also wenn mindestens ein Kind männlichen Geschlechts ist, weil nur der kann für die Vorfahren opfern und nur der kann die Familie fortsetzen, weil im Konfuzianismus ist es so, dass Frauen, wenn sie heiraten, gehen sie aus der Familie raus, gehen zu der Familie von ihrem künftigen Mann und gehen in dem Sinne der Familie verloren. Es hat aber auch noch einen viel natürlicheren Grund, wie in den meisten armen Ländern gelten die Kinder eben als eine Art Sozialversicherung. Oder? Man hat Kinder, weil wenn man dann alt wird, gehen die für einen schauen, gehen einen pflegen, schauen, dass man auch zu essen hat weiterhin. Und das ist natürlich so nicht mehr gewährleistet gewesen. Da hat es wirklich einfach einen Haufen Bauern-Ehepaar gegeben, die keine Kinder hatten, weil die Tochter eben auswärts gegangen ist, heiraten. Und wenn sie keinen Sohn hatte, dann ist das schrecklich gewesen für die Familie.
Welche Strafe? Ja. Entschuldigung, Ursmorf, welche Strafen hat es für die gegeben oder gibt es für die sich nicht an die Regeln halten?
Wahnsinnige Bussen, also wirklich empfindliche Bussen. Das ist heute noch so, also es ist, die Busse ist immer das Mehrfache von einem Jahresgehalt, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Es ist nach Provinzen geregelt, also es gibt ärmere Provinzen und reichere, ärmere Städte und reichere. Und es wird einfach geschaut dafür, dass wenn ein Ehepaar zu viele Kinder bekommt, dann müssen sie wahnsinnige Bussen zahlen.
Wie ist die Situation heute im Jahr 2009?
Es ist insgesamt stark blockiert worden. Es ist in der Stadt theoretisch immer noch so, dass die städtischen Ehepaare nur ein Kind dürfen haben. Die Reichen tun sich aber manchmal die Bussen leisten, die haben manchmal mehr. Bei den Bauern ist es grundsätzlich so, unter gewissen Bedingungen können sie zwei Kinder haben. Die eine Bedingung ist, wenn das erste Kind ein Mädchen ist, dann dürfen sie noch mal probieren, bis ein Bub kommt. Und die zweite Bedingung ist, wenn ein Kind mit Geburtsschäden auf die Welt kommt. Dann gibt es noch die ethnischen Minderheiten, also wieder die Uiguren, die es jetzt Unruhe gibt, in Xinjiang oder Tibeter. Und die dürfen, wenn sie in der Stadt bleiben, zwei haben grundsätzlich und auf dem Land aussen noch mehr, ungefähr so viel wie es wollen.
Jetzt die Frage noch am Schluss, Urs Morf, was hat das gebracht, die Einkindpolitik? Welche Folgen hat die Regelung heute? Kann man es messen?
Ja, also man genau messen kann es natürlich nicht, aber man schätzt, dass irgendetwas zwischen 350 und 400 Millionen Kinder, wenn man so in Anführungszeichen will sagen, verhindert worden sind. Es hat aber auch enorme negative Folgen, weil China ist das Land, wo wahrscheinlich die Gesellschaft am schnellsten am Alter ist, von allen Entwicklungsländern und neuen Ländern. Und es ist auch soziologisch, es gibt einen Frauenmangel, es sind sehr, sehr viele Mädchen sind abgetrieben worden oder getötet worden nach der Geburt, weil die Chinesen ein Büebli haben wollen. Das drückt sich aus, dass es jetzt zu wenig Frauen gibt. Und dann gibt es noch etwas, es ist noch etwas dazugekommen, es hat dann in der Stadt, hat es dann plötzlich auf ein Kind vier Großeltern und zwei Eltern gehabt. Das sind schwere Gefühle von diesen Kindern, sind sehr, sehr verwöhnt worden. Man hat dann von den kleinen Kaiser geredet. Und dazu wachsen die alle ohne Onkel und Tanten auf.
Urs Morf, danke vielmals für die Information und einen schönen Tag. Merci.
Danke.
Das ist unser China-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, der Urs Morf. Die meisten von uns, die haben ein Haustier oder sie leben mit Tieren zusammen. Wir fühlen uns wegen der Tiere verbunden mit der Natur. Und in der Tierwelt gibt es das Phänomen von der Überbevölkerung natürlich auch. Man sagt eben, die Population ist zu gross. Was in so einem Fall passiert, was die Natur für Mechanismen hat, erfahren wir als nächstes. Musik.
sincero. Nuovi cieli azzurri sopra il mondo intero. Dopo il fischio brasiliano era azzurro ogni mio pensiero. Azzurro, che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà senso di niente di sbagliato e fanno l'occhiolino. Azzurro, che cos'è? È ciò che è dentro me, la parte che mi dà gioia e serenità. Colora ciò che vuoi, perfino gli occhi tuoi, vedrai. Li vorrei vedere nelle notti calde di cannoni accesi, pronti per sparare. Azzurro, che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà
zwölf vor zehn. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, was passiert eigentlich bei den Tieren, wenn es zu viel von einer Art hat. Man hört doch immer wieder zum Beispiel von Hasenplagen oder von zu viel Känguru oder auch in Australien, dass es sogar zu viel Trampeltier hat. Man hat die dort eingeführt, obwohl sie gar nicht von dort kommen. Die haben sich jetzt explosionsartig vermehrt. Was für Strategien hat die Natur, wenn eine Population zu gross wird? Antworten kommen wir jetzt über vom Professor Paul Schmidt von der ETH, dem Institut für Integrative Biologie. Er ist Experimentalökolog. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen.
Wie regelt die Natur eine grosse Population? Nehmen wir doch einfach ein Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die die Ökologie seit sehr langer Zeit beschäftigt. Und wenn wir jetzt also Hasenpopulationen annehmen, dann muss man sich oft fragen, und das liegt ja auf der Hand, was bewirkt überhaupt eine Zunahme oder eine Abnahme von einer natürlichen Population? Das ist im Wesentlichen eine Zunahme durch Geburten, genauer gesagt die geboren sind und später fortpflanzungsfähig werden, und es gibt Sterbefälle, also Mortalität. Und das sind die beiden Sachen, die das bestimmen. Also wenn eine Population zunimmt, schlicht und einfach gibt es mehr Geburten als Sterben, und wenn sie abnimmt, dann ist es umgekehrt.
Aber Sie sagen, gibt's? Wie gibt's? Also wer... In China haben wir jetzt gerade sehr eindrücklich gehört, der Staat greift ein, nur noch ein Kind, wenn nicht, dann gibt es Busse etc. In der Natur passiert ja das nicht.
Nein, es gibt keine Polizisten und es gibt keine Bevölkerungsstatistik in dem Sinn, wo das überwacht. Ökologen tun das selbstverständlich. Aber wenn man sich jetzt fragt, wieso kommt es dazu, dass mehr sterben als geboren werden, da kommt man sehr schnell drauf. Zum Beispiel, es gibt nicht genügend Ressourcen, also zum Beispiel nicht genügend Futter. Es gibt Krankheitszüge, Epidemien, die Individuen dezimieren, und es gibt zum Beispiel auch Räuberdruck. Also bleiben wir mal beim Futter, das ist ein gutes Beispiel. Das sieht man eigentlich bei vielen Populationen, dass wenn die Populationsdichte, also die Anzahl Individuen pro Hektar zum Beispiel steigt, dass es natürlich pro Kopf immer weniger Futter gibt. Und man kann schön zeigen, das ist bei sehr, sehr vielen Populationen so gemessen worden, dass es dann entsprechend weniger Erfolg gibt, zum Beispiel zum Jungen aufziehen. Es gibt höhere Sterblichkeit von denen, die schon da sind. Und als Nettoresultat sinkt natürlich die Bevölkerungsgrösse wieder ab.
Mhm. Es gibt doch so Populationen, ich nehme jetzt wieder ein anderes Beispiel, wo mir so durch den Kopf schiesst, wo sich so explosionsartig vermehren, und da gehören doch, glaube ich, die Lemmingen dazu, und die Lemmingen, die sich dann zu Tod stürzen, weil einer vorausgeht, das ist so ein Bild, das man fast nicht mehr aus dem Kopf rausbringt. Jeder von uns hat das wahrscheinlich irgendwann mal gesehen oder gehört. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, das Bild kommt aus einem Walt Disney-Film, der sehr einflussreich war. Im Grunde genommen geht es darum, Lemmingen sind ein Beispiel von einem sehr interessanten Phänomen, nämlich von sogenannten zyklischen Populationen, wo also all paar Jahre in sehr grosser Zahl vorhanden sind, dann wird zusammenbrechen. Und man hat herausgefunden, dass zwei Faktoren ganz wesentlich dazu beitragen. Einerseits sind das Nahrungsgrundlagen, wo, wenn es mehr und mehr Lemming gibt, einfach immer weniger überbleibt. Und zum anderen gibt es natürlich Räuber, also sprich Luchse, Raubvögel, was immer, wo die Tiere fressen. Jetzt, was macht ein Lemming, wenn er sozusagen nichts mehr zu fressen hat im Gebiet? Er macht etwas Ähnliches, was die Schweizer im 18. und 19. Jahrhundert gemacht haben. Er wandert aus. Er sucht sich also ein neues Gebiet, wo er hofft, sozusagen, er könne dort, wenn ich es jetzt so ein bisschen vermenschlich darf, sagen, seine Familie wieder gründen. Und das sind dann die Massenauswanderungen, die in dem Film thematisiert worden sind. Und wenn jetzt so ein Lemming zum Beispiel an einem Fluss herkommt, versucht er natürlich überall zu schwimmen, und manchmal klingt es eben nicht.
Wenn sie an einer Klippe kommen, dann stürzen sie
runter. Genau, das ist dann in dem Film so gezeigt worden.
Aber es sind keine todeswarnige Viecher, die wissen, für uns gibt es nichts mehr zu fressen, also wir stürzen uns gemeinsam in den Tod.
Absolut nicht. Also man muss sich auch ein bisschen hüten davor, dass man das Gefühl hat, die Natur habe einen Plan. Das ist nicht ein Plan und es ist nicht irgendein mystisches Gleichgewicht der Natur, sondern schlicht und einfach Prozess, der stattfindet auf der Ebene vom einzelnen Tier. Zu wenig zu fressen zum Beispiel, Antwort darauf auswandern. Aber es ist nicht ein Plan, den die Natur hat für die Lemming, sondern es ist ein Prozess, der sich abspielt, jeden Tag übrigens in sehr vielen Populationen, auch um uns herum. Und Nettoergebnis von all diesen Faktoren ist tatsächlich, dass Populationen über längere Zeit mehr oder weniger konstant bleiben in ihrer Größe. Mal unterbrochen von, sagen wir, Ausbrüchen, und dann geht es wieder zusammen und so weiter.
Knallharte Bedingungen, wenn Sie das so sagen.
Das ist richtig,
wo es wirklich darum geht, es hat zu viel, zu wenig oder noch jemand anders, vielleicht andere Orte, wo man Nahrung kann finden. Jetzt, Sie sagen, es gibt Abwanderungen. Wer bestimmt dann, hallo Lemming, jetzt gehen wir? Also das muss ja ein Mechanismus geben. Man weiss ja von Populationen, die sich irgendwie bei den Ameisen, glaube ich, können verständigen innerhalb von dem Staat. Man hat noch nicht ganz alle Geheimnisse können lüften, wie die funktionieren, die Mechanismen. Aber bei Lemmingen ja, zum Beispiel, wer sagt jetzt, wir gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil bis jetzt haben wir eigentlich ein bisschen von der Ökologie geredet. Also wie kommt es dazu, dass Populationen auf und ab gehen? Jetzt, die Frage führt uns eigentlich darauf, wie kommt ein Lemming überhaupt so dazu, wenn wir mit dem Beispiel bleibt, wie Sie gefragt haben. Da müssen wir uns darum kümmern, was ist eigentlich das Ergebnis, sagen wir, vom Selektionsprozess, eigentlich vom Evolutionsgeschehen, wenn man das so anschaut. Und man sieht in zahlreichen Beispielen, dass solche Strategien vom Auswandern sind angepasste Strategien in Tier, zum Beispiel, die sehr stark schwanken in der Populationsgröße, nämlich, dass es besser ist, abzuwandern. Das heisst, derjenige, der das macht, hat eine kleine Chance auf Erfolg, jedenfalls mehr Erfolg, als wenn er an Ort und Stelle bleiben würde. Und das heisst, es sind Tierstrategien, die im Laufe der Evolution eigentlich rausgeschafft worden sind, sozusagen, die wir heute sehen, die Individuen verfolgen. Aber die machen das nicht, dass sie ihre Lemming-Population retten, sondern sie machen das mehr oder weniger natürlich im eigenen Interesse, wenn man das so darf sagen. Mhm. Sie versuchen einfach, eine bessere Chance jemand anders überzukommen.
Wir sind doch ein bisschen in der Thematik vom Territorium.
Richtig,
auch.
Ja.
Zum Beispiel bei den Meisen, das haben sie mir gesagt. Genau. Bei den Meisen ist es so, dass sie ja nicht alle gehen, aber die Neuen, die von den Nestern her neu dazukommen, die werden vertrieben.
Das ist richtig. Also wenn man es jetzt nach menschlichem Maßstab anschaut, ist das ein ziemliches direktes Geschehen. Also die Schwächeren werden getrieben dazu auszuwandern oder sie verhungern schlicht und einfach.
Das heisst, wenn sie kein neues, also sie werden vertrieben, sie finden nichts Neues, können kein neues Territorium besetzen Und dann gehen sie einfach ein, weil sie keine Nahrung finden.
Weil sie keine Nahrung finden, also das ist ziemlich ein direkter Prozess. Oder sie überleben vielleicht noch, haben aber nicht genügend Reserven, um noch Eier zu produzieren, also selber nachkommen zu haben. Also in dem Sinn ist es ein sehr direkter und nach menschlichem Maßstab ein sehr brutaler Prozess, wo die Population natürlich dann reguliert ihre Größe. Also mit anderen Worten, es ist nicht ein Masterplan, den irgendjemand hat, sondern es sind Prozesse, die angreifen direkt bei den Individuen, ob jemand Erfolg hat oder nicht. Und das ist natürlich, wenn wir etwas daraus lernen können, muss man sagen, das ist sicher nicht das, was wir uns würden vorstellen, wie, man das sollte, wie das Problem sollte gelöst werden. Aber das ist das, was die Natur uns zeigt.
Herr Schmid, ich habe mal gelernt, das Ziel von einer Population ist die Arterhaltung. Da haben Sie gelacht, als ich Sie mit diesem Satz konfrontiert habe.
Ja, das spuckt immer noch den Köpfen um, genauso wie die Lemming von Herrn Disney natürlich. Es ist nicht so, und das wissen wir inzwischen ziemlich genau, es ist nicht so, dass Lebewesen dazu, vom Evolutionsgeschehen dazu gebracht werden, dass sie für ihre Art sich vor allem kümmern, sondern sie kümmern sich vor allem um ihren eigenen Erfolg, also um ihre eigenen Nachkommen sozusagen und um ihre Familie, wenn man das vielleicht will, ein bisschen erweitern. Und es sind eigentlich die Sachen, die prämiert werden in dem Geschehen. Und
sie denken nicht global für sich an ihre Gesamtart, sondern nur gerade vor der Schnabel her, so.
Nur gerade mehr oder weniger von der Schnabel her. Man muss das vielleicht jetzt ein bisschen differenzieren. Wenn man sozial lebende Arten hat, gibt es natürlich eine Ausdehnung in dem. Aber im Wesentlichen ist das eigentlich das, was man in den letzten, sagen wir, 40 Jahren sehr eingehend untersucht hat. Und in dem Sinn können wir nicht hoffen, dass es in der Natur einen automatischen Prozess gibt, der die Art erhaltet. Man denke auch daran, oder man sollte daran denken, dass 99,9% von allen Arten, die gelebt haben auf dem Planeten, sind natürlich ausgestorben und sind nicht mehr da. Also es gibt einen natürlichen Prozess von der Lebensdauer von einer Art, wie lange sie überhaupt existiert. Das ist übrigens ein paar Millionen Jahre, nicht sehr viel.
Mhm. Experimentelle ökologisch. Der Paul Schmid, der bleibt bei uns bis um 11 Uhr noch, und ich wollte Ihnen noch mal die Hei ans Herz legen. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anregung, Ihre Kritik zu dem grossen Thema von der Bevölkerung. Jetzt haben wir gerade kurz einen Ausflug ins Tierreich gemacht. studio@drs1.ch. Das wäre unsere Mailadresse. Da können Sie sich jederzeit herwenden. In der nächsten Stunde nach der 10 nehmen wir dann Bezug auf das. Und wir fragen auch in der nächsten Stunde, langen die Nahrungsmittel, langen die Energien, haben wir genug Wasser? Wie viel Platz ist noch vorig für wie viele Menschen? Der Treffpunkt Weltbevölkerung. Auch nach der 10 Nachrichten. I know that every morning you go thumbing through the personal warnings. You grab the latest copy, a cup of coffee, and settle in for a good laugh. I've been trying to catch your eye, but I'm so shy. I'm hoping and praying that today's edition is gonna catch your attention. 'Cause there's a single white female looking for that special lover. To put it in a nutshell, I should have put it in writing. Might have been a little reckless, a little desperate, but I think I did the right thing. Couldn't go on living, keep it hidden, so I'm telling you everything. It's my confession. I hope you get the message. There's a single white.
Das
Stelle 1 mit dem Treffpunkt, am Mikrofon Tommy Scherer. Ich bin einer von über 7 Millionen Schweizer und bin auch mitgezählt in der Statistik von der Weltbevölkerung von etwa 6,89 Milliarden Menschen anfangs 09. Dieser Zeit, wo ich jetzt geschwätzt habe, sind weitere 20 Kinder auf die Welt gekommen. Alle 5 Sekunden sind 12 neue Kinder weltweit. Wie viele Menschen kann die Erde eigentlich ernähren? Was sagt ein Fachmann da dazu? Wie löst man das Platzproblem und die Tatsache, dass immer mehr Menschen in Städten wohnen? Bleiben Sie mit dabei in dieser zweiten Treffpunktstunde, wo es um die Weltbevölkerung geht, und vor allem mailen Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anregung, Ihre Gedanken, die Sie sich zu der Weltbevölkerung machen, gemacht haben. Es gibt auch dazu Antworten. studio@drs1.ch wäre die Mailadresse. studio@drs1.ch.
Si tu l'as.
Es heisst 8 ab 10 der Treffpunkt zum Thema der Weltbevölkerung. Immer mehr Menschen brauchen immer mehr zu essen und immer mehr Energie und immer mehr Wasser und immer mehr Platz. Wo stehen wir da jetzt im Jahr 2009? Und wie viel mehr von allem verträgt es denn eigentlich? Ich begrüße ganz herzlich im Studio Bern zugeschaltet Manfred Bötsch. Er ist Direktor vom Bundesamt für Landwirtschaft. Guten Morgen, Herr Bötsch.
Guten Tag, Herr Scherer.
Herr Bötsch, kann man sagen, wie viele Menschen die Erde theoretisch ernähren könnte?
Das ist eine äußerst schwierige Frage und theoretisch könnte man sie schon beantworten, aber es hat dann sehr viele Bedingungen und kann man sagen, Konditionen müssen erfüllt sein, dass es dann tatsächlich in Zukunft so rauskommt. Und ich glaube, was man heute kann ausführen, ist, dass die Zahl, die von den UNO-Organisationen prognostiziert wird, bis 2050 von eben über 9 Milliarden Menschen, die wäre grundsätzlich mit heutigem Kenntnisstand aufgrund von dem, was verfügbar ist, heute an landwirtschaftlichem Land, an Wasser, entsprechende Produktionsmittel grundsätzlich ernährbar, aber nur wenn wir mit diesen Ressourcen sehr sorgsam umgehen.
Ich habe noch mal eine Zahl gehört von 30 Milliarden, das wäre so die Obergrenze. Was sagen Sie zu dieser Zahl weltweit?
Es scheint mir mit dem heutigen Kenntnisstand und der heutigen Möglichkeit eine ziemlich hohe Zahl. Und zwar deshalb, weil wir müssen einfach wissen, Ernährung heisst ja letztendlich immer Photosynthese, denn alles, was wir essen, ist ursprünglich ein Produkt von Pflanzen, die wachsen. Und der ist ein biologischer Prozess, der irgendwie ein natürliches Optimum hat. Und das können wir nicht einfach irgendwie linear steigern. Wir haben zwar in der Vergangenheit recht grosse Produktivitätsfortschritte können bewerkstelligen, aber wir sehen jetzt aufgrund von der neuesten Ertragserhebungen und Statistiken, dass eben auch der Produktivitätsfortschritt irgendwo an seine natürliche Grenze kommt und tendenziell abflacht. Ich schließe nicht aus, dass es weitere Entwicklungen und auch natürlich Chancen da diesbezüglich gibt. Man hat wieder neue Kenntnisse, wo das einfließen kann, Züchtung, in die Produktion selber. Aber wir müssen immer uns bewusst sein, es ist ein natürlicher Prozess hinten dran, der irgendwo ein biologisches Optimum hat. Und früher gesehen, in dem, was ich heute würde vertrauen, ist, dass man eigentlich kann sagen, so 5 bis 6 Personen Projekte an landwirtschaftliche Nutzfläche können wir mit dem heutigen Know-how und Kenntnis sinnvoll ernähren und nachhaltig ernähren. Und das scheint mir deshalb ein bisschen eine hohe Zahl, was Sie gesagt haben.
Wo stehen wir denn heute? Sie haben gesagt, 5 bis 6 pro Hektar. Wo sind wir heute?
Ja, heute sind wir bei etwa 4. 4 bis, also ein bisschen mehr als 4. Also ein bisschen weniger als 4 Personen. Und da sieht man, dass eigentlich die Steigerung, die jetzt von der FAO oder von UNO-Organisationen noch für die nächsten, kann man sagen, jetzt 40 Jahre prognostiziert worden ist in der Bevölkerungsentwicklung, grundsätzlich sollte bewältigbar sein. Aber ich sage immer sollte, weil die Voraussetzung ist, dass wir jetzt unserem landwirtschaftlichen Nutzland weltweit sehr Sorge haben, dass wir dafür sorgen, dass das Wasser und die Wassernutzung optimiert wird, weil wir wissen, wir werden ja von dem Rohstoff immer ja mehr Knappheitserscheinungen haben. Es wird auch darum gehen, dass wir eben unsere Ernährung grundsätzlich überdenken, denn wir wissen ja heute mindestens in europäischen Gefilden oder amerikanischen haben wir einen gewissen Luxuskonsum. Das schlägt sich ja dann nieder, dass wir zum Teil ja sehr viele übergewichtige Leute haben. Also da werden wir auf Hüben und Drüben werden wir gefordert sein, um das können zu erfüllen. So ist es einfach nicht gegeben, ohne dass wir uns auch bemühen, in der Schweiz, aber auch in Europa oder auch in den Entwicklungsländern, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Und da sind wir alles andere als optimal unterwegs. Wir verlieren ja landwirtschaftlich Nutzland. Mhm. Es gibt immer mehr Knappheitserscheinungen mit Wasser und so weiter.
Ein Haufen von unserer Hörerschaft, Herr Bötsch, haben die Zeiten vom Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Und da hat man ja versucht, Selbstversorgung mindestens theoretisch sicherzustellen. Man hat ganzen Haufen Pflanzplätze umgenutzt mit 60 Leuten, wie sich bei Zürich zum Beispiel. In Zürich ist ein Herdöpfelfeld gewesen, etc. etc. Kennt man theoretisch unser Land, könnte sich unser Land selber ernähren, theoretisch?
Das ist eine sehr wichtige Frage und sehr auch zentrale im Sinne von der Weiterentwicklung unserer Agrarpolitik. Und da möchte ich vielleicht vorweg mal festhalten, dass es so ist, dass die schweizerische Landwirtschaft dank Nutzung von biologischem, technischem, organisatorischem Fortschritt ihre Energieproduktion pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in den letzten Jahren kontinuierlich hat können steigern können. Es ist wichtig, jetzt auch im historischen Kontext zu wissen, dass die Schweizer Landwirtschaft noch nie so viel Terajoule Energie produziert hat, wie im Durchschnitt von den letzten 3 Jahren.
Müssen Sie schnell erklären, Terajoule, Entschuldigung?
Ja, das könnte man jetzt, also das ist auch die gesamte Inlandproduktion, jetzt in Ausdruck in Energie, oder? Wo die Schweizer Landwirtschaft, man vorhin hat man von Kalorien geredet. Und das fasst man heute in dieser Terajoule und das sind wir heute etwa bei, kann man sagen, zwischen 23 und 23.500. Terra-Joule, und das hat die Schweizer Landwirtschaft noch nie produziert. Und die Produktion hat sie gleichzeitig auch mit einer besseren Ökoleistung gemacht. Das heisst, sie hat eben weniger Ressourcen für das gebraucht. Und das ist eigentlich genau die Entwicklung, die wir eigentlich weltweit können fördern und unterstützen können. Sonst ist das, was ich vorher gesagt habe, nicht erreichbar. Und wenn ich jetzt das umsetze, im Vergleich zu der Kriegszeit, dann kann man sagen, in der Phase, wo der Plan Wahlen, das ist ja das Instrument gewesen, wo der damalige Bundesrat genutzt hat, um die Versorgung optimal sicherzustellen, ist in den besten Zeiten ungefähr auf einen Selbstversorgungsgrad von 60%. Und das ja bei 2400, 2500 Kalorien pro Tag und Person. Und wenn man den Kalorienbedarf wieder unterstellt mit der heutigen Produktion, dann haben wir gut über 80%. Und das zeigt, dass wir also einen vollen Selbstversorgungsgrad nicht würden erreichen, aber wir wären trotzdem eigentlich besser bedient, als das in der Zeit war vom Zweiten Weltkrieg. Aber konsequent ist, Sie haben das bereits mitbekommen, wir könnten uns den Luxuskonsum von 3400, 3500 Kalorien, die wir heute verbrauchen, natürlich nicht mehr leisten. Wir müssen da mit ein bisschen weniger rauskommen, aber ich bin der Meinung, dass wir unsere Gesundheit hier besser tun.
Da haben Sie recht, Herr Bötsch. Jetzt als Abschluss von unserem Gespräch möchte ich noch etwas ansprechen, was gerade aktuell gelaufen ist. G8 haben ja beschlossen, einen riesen Batzen Geld zu investieren, damit Bauern, vor allem in Afrika, unterstützt werden im Kampf gegen den Hunger. Es sind vor allem Afrika, Mittlere Osten, Asien, die mit dem Hungerproblem kämpfen. Ist das für Sie die richtige Richtung, um das Hungerproblem können, längerfristig zu lösen und so auch Krisen, Krieg verhindern, dass man da die Bauern unterstützt?
Ja, aber wir unterstützen auch die Schweiz im Kontext von der FAO, die ja zuständig ist als UNO-Organisation für die ganze Landwirtschaft und Ernährungsfragen weltweit. Genau die Stossrichtung. Wir sind dezidiert der Auffassung, dass es sehr entscheidend ist, ob es uns gelingt, eben in diesen Ländern, Asien ist auf gutem Weg, aber vor allem auch Afrika, dass wir mit den bäuerlichen Familienbetrieben, die es dort gibt, vor Ort einfach Produktivität können verbessern. Und dass wir vor allem das landwirtschaftliche Nutzland, das es dort gibt, und auch das verfügbare Wasser effizienter können in Nahrungsmittelproduktion umsetzen. Und das braucht vor allem grossen Effort vor Ort. Und ich denke, die guten Beispiele, die wir heute haben, vor allem aus dem asiatischen Raum, gilt es jetzt zu übertragen. Und deshalb denke ich, es ist ein richtiger Ansatz, dass man jetzt eigentlich den Fokus auf die bäuerlichen Strukturen in den Entwicklungsländern legt und denen vor allem hilft, vorweg mal möglichst hohe Eigenversorgung sicherstellen, damit eben zum Beispiel Migrationsströme vom ländlichen Raum in städtische Agglomerationen können auch reduziert oder vielleicht sogar entschleunigt werden, dass man auch diesbezüglich aus sozialer Sicht eine bessere Zukunft hat. Und ich glaube, das ist der richtige Stossrichtung. Ja.
Herr Bötsch, danke vielmals für Ihre Informationen. Sie bleiben weiterhin bei uns mit dabei, ja, und vielleicht die ein oder andere Frage können mit zu beantworten. Sie haben mir auch gerade das Stichwort gegeben. Es geht nämlich in ein paar Minuten genau um das. Immer mehr Menschen wohnen in Städten und die wachsen und wachsen und wachsen in Städten. Und die, die in der Agglomeration leben, brauchen auch immer mehr Platz. Die Wohnungen, die Häuser dort, die werden immer grösser. Also jetzt Schweiz weit denkt, bietet immer mehr Quadratmeter an. Wie lange geht das noch so weiter und wie reguliert man das Platzbedürfnis den Platz, eben, wo immer weniger wird, und das Bedürfnis, wo immer grösser wird? Antworten von einer Raumplanerin gerade als Nächstes.
He wore that cowboy hat to cover up his horns, sweet talking forked tongue had a tempting charm. Before I turned around, that girl was gone. All I can say is, bartender, pour me something strong. Here's to the past, they can kiss my glass. I hope she's happy with him. Here's to the girl who wrecked my world, that angel who did me in. I think the devil drives a coup de ville.
I watched them drive away over the hill, not against her will. I've got time to kill down in broken Hartsville. It was long and chrome sitting in the lot. Fire engine red, that thing was hot. He revved it up, she waved goodbye. Love's gone to hell, and so have I. Here's to the past, they can kiss my glass. I hope she's happy with him. Here's to the girl who wrecked my world, that angel who did me in. I think the devil drives a coup in hell. I watched him drive away over the hill, not against her will. I've got time to kill down in broken Hartsville. Here's to the past, they can kiss my glass. I hope she's happy with him. Here's to the girl who wrecked my world, that angel who did me in. I think the devil drives a coup in hell. I watched him drive away over the hill, not against her will. I've got time to kill down in broken Hartsville.
Ab 10 ist es der Treffpunkt. Grosses Thema haben wir uns vorgenommen heute am Montag, die Weltbevölkerung. Am Samstag war ja Weltbevölkerungstag. Und jetzt reden wir über die Zonenpläne. Kennen wir doch alle, oder? Industriezonen, Landwirtschaftszonen, Bauzonen, Erholungszonen. All diese Zonen sollen uns vor einer zu grossen Überbauung und Verschandelung von der Landschaft irgendwie schützen, sollen Bedürfnisse von Wohnen, Leben und Arbeiten so regeln, dass es uns Menschen noch wohl ist. Der erste Raumplanungsartikel ist zum Beispiel 1969 in die Bundesverfassung aufgenommen worden. Vorher hat man gar nicht an das gedacht, man hat einfach gemacht. Heutzutage ist die Raumplanung dermassen gefordert, weil es natürlich immer mehr Menschen gibt und die immer mehr Menschen brauchen immer mehr Platz und immer mehr wollen in die Stadt. Das ist ein Trend, das sagt die Zukunft. Ist sie überfordert, die Raumplanung? Oder hat es noch Spatzig? Wir kommen jetzt Antworten über von der Maria Letzi, Direktorin vom Bundesamt für Raumentwicklung. Sagen wir, sie ist die erste Direktorin vom UWEG überhaupt. Und sie ist vorher, bevor sie Direktorin worden ist, ganz frisch, ist sie Stadtplanerin und Leiterin von der Hauptabteilung Planung im Kanton und Stadt Basel, und zwar 8 Jahre lang von Haus aus ist sie Geografin. Guten Morgen, willkommen, Frau Letzi.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Frau Letzi, ich will gerade ein Mail in unsere Sendung oder in unser Gespräch aufnehmen. Man kann sich ja bei uns melden, studio@rs1.ch, und seine Fragen und Anregungen zu dem Thema von der Weltbevölkerung kundtun. Und ein Mail, das wir bekommen haben, vom Albert Eck, geht genau in die Richtung. Er fragt, wie viele Einwohner verträgt denn die Schweiz mit ihren gut 40.000 Quadratkilometern? Will man die Schweiz zu einer Grossstadt vom Bodensee bis zum Genfersee heranwachsen lassen? Ich habe mir auch überlegt, für unser Gespräch, wachsen Bern und Zürich irgendwann einmal zusammen, weil es brauchen halt Platz und es wollen alle immer mehr Wohnraum.
Die Bevölkerung von der Schweiz wächst, das haben wir ja vorhin gehört, und eigentlich auch die Fläche, die jeden Einzelnen von uns beanspruchen tut. Das ist es so. Im Moment haben wir die Freiheit ein Stück weit. Man könnte es mal ein bisschen anders überlegen, dass die Schweiz dann schlussendlich einfach eine grosse Stadt ist. Da gibt es noch ein paar natürliche Hemmnisse. Wir haben gewisse Flächen, die wir schlicht und einfach gar nicht können brauchen.
Nämlich?
Gewisse Seen im Moment,
ja,
man kann Seen drauf bauen, ja. Aber also im Moment, sagen wir mal, ist es für Freizeit und für Grundwasserversorgungen. Aber wenn wir mal die Flüsse, also die Gewässer, gewisse Gebiete in den Bergen davon abziehen, Also im Moment steht an und für sich, wenn man es ein bisschen übertreibt, praktisch ein Fußballfeld pro Einwohner zur Verfügung. Davon kann man aber nur ein Drittel eigentlich intensiv wirklich nutzen, zum Wohnen, zum Arbeiten, zum sich darauf bewegen und für die Landwirtschaft.
Also ein Drittel von einem Fußballfeld.
Ja, da rechnen sie etwa 7 Hektare.
Jawohl.
Etwa so die FIFA-Grösse. Also das heisst eigentlich, ein Drittel steht zur Verfügung und dort müssen wir eigentlich alles organisieren drauf. Mhm.
Ist ja noch verrückt, oder? Im Tierschutz gibt es fast für jedes Tier eine definierte Fläche, die es braucht. Das gibt es bei uns Menschen eigentlich nicht.
Nein, ist ein Stück weit ist es ein Aushandlungsprozess schlussendlich. Wie viel, dass man, wie man umgeht mit den Ressourcen. Wir reden da vor allem vom Boden. Mhm. Wir haben ja vorher gesagt, es sind verschiedene Ansprüche, die da genügen müssen. Das ist eine demokratische Gesellschaft, die sagt, wie tun wir das brauchen, dass auch die nächste Generation eigentlich auch noch an sich entwickeln kann. Und gewisse Sachen will man einfach auch nicht nutzen.
Mhm. Jetzt aber, Frau Letzi, die Frage von dem Hörer und auch meine Überlegung, die ich mir gemacht habe und zusammen mit dieser Zahl im 2050, wo im grossen Szenario sagt, 9 Millionen, über 9 Millionen, haben wir dann für die so viel Platz, Wohnraum, Lebens-, Erholungsraum, dass die Städte nicht einfach wirklich zusammenwachsen?
Also grundsätzlich geht es, wir haben Statistiken auch wieder gemacht, seit vor 2 Jahren ist das erhoben worden, wo wir gesagt haben, Bauzonen, Sie haben vorher Zonenplan angesprochen, mhm. Also ist das Gebiet, wo man kann überbauen kann, zum Wohnen, Arbeiten und auch für Verkehrsnutzungen. Da haben wir noch Reserven. Wir haben Reserven, weil ganz viele Sachen, die eingezont ist, ist noch nicht überbaut. Wir gehen davon aus, dass man, wenn man gleich viel Platz wie jetzt eigentlich jeder von uns braucht, dass dann etwa bis zu 2 Millionen Leute in der Schweiz zusätzlich wohnen könnten.
Mhm. Jetzt frage ich mal schon den Manfred.
Aber die Frage ist, ja? Wo?
Wo? Eben, jetzt frage ich den Manfred Bötsch vom Bundesamt für Landwirtschaft, gibt es da Interessenskonflikte? Da die quasi Produktion von Nahrungsmitteln, Herr Bötsch, und auf der anderen Seite eben das Bedürfnis nach Wohnen.
Ja, das ist ein eindeutiger Interessenkonflikt und Frau Letzi hat ja das geschildert, das ist letztlich ein politischer Entscheidungsprozess. Ich denke, es ist noch sehr wichtig, einfach darauf hinzuweisen, Frau Letzi gesagt hat, wir haben eigentlich heute in der Bauzone noch sehr viel Reserve, die nicht genutzt wird und trotzdem wird aber tendenziell ständig weiter einzonen, die Baugebiete rein. Und ich glaube, da würde ich gerne den Punkt noch machen. Ich denke, im Rahmen von der Revision vom Raumplanungsgesetz, wo jetzt auch wieder ansteht, wird sehr stark darum gehen, dass man wirklich auch den Schutz von der landwirtschaftlichen Nutzfläche einen höheren Stellenwert gibt. Es ist nämlich heute die Fläche gewesen, die einfach immer geschrumpft hat. Alles andere ist gewachsen. Nur der Wald ist gewachsen, mhm. Bauzonen sind gewachsen und die landwirtschaftliche Nutzzone ist immer zurückgegangen. Und wenn es wahr ist, was wir ja alle sagen, dass nämlich die landwirtschaftliche Nutzfläche ein knappes Gut ist und dass das eine wichtige Ressource ist, dann werden wir in Zukunft auch dafür sorgen müssen, dass die dem Schutz von der landwirtschaftlichen Nutzfläche auch in der Schweiz, natürlich gilt das auch für andere Länder, aber auch in der Schweiz, eben einen höheren Stellenwert bekommt. Weil letztlich nützt es uns ja nichts, wenn wir da, ich sage jetzt, viel Wohnraum haben, aber dafür haben wir eine sehr instabile Versorgungssituation von Nahrungsmitteln, weil dann ist das Bedürfnis der Menschen eigentlich auch nicht abgedeckt. Und darum ist es ein Interessengleichgewicht, das wir da finden müssen. Aber ich glaube, es wird einen Schritt Richtung mehr Schutz vom landwirtschaftlichen Nutzfläche brauchen.
Mhm. Replik darauf, Frau Letzi?
Völlig einverstanden. Ich denke mir, ganz wichtig ist, dass man wirklich überlegt, wie man die Reserven, die wir haben, in der Bauzone besser kann nutzen kann. Es hat noch sehr viel Areal, das gar nicht überbaut ist. Wir haben aber, wenn jeder sich ein bisschen überlegt, wir haben auch zum Teil heute in Zonen, wo kannst du bis zu 5 Stöcke eigentlich machen, hat es zum Teil 2-stöckige Häuser, 3-stöckige Häuser. Also wir haben auch dort noch Reserven. Das war jetzt gar nicht eingerechnet gewesen, bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wo es darum geht, jedes Einzelne von uns, zusammen mit Gemeinden, Städten, Kantonen und Bund, sind eigentlich und Anstrengungen unternehmen, dass man den Platz noch besser nutzen kann, aber gleichwohl, dass es noch Lebensqualität gibt.
Anstrengung allein langt ja nicht. Am Schluss ist jeder sich selber der Nächste. Und wenn er sich leisten kann, dann sagt er, und ich will jetzt meine Attika-Wohnung, weil mein Leben ist jetzt und nicht nachher. Und ich will 150 oder 200 Quadratmeter. Das langt ja nicht, wenn man sich einfach selber so sagt, ja, ich muss mich ein bisschen anstrengen und für die anderen denken, das wissen wir, das funktioniert nicht. Also muss man regulieren. Wie fest kann man da raumplanerisch eingreifen? Oder muss man eingreifen?
Klar, es langt nicht einfach auf den appellieren, aber es ist eine von der Möglichkeiten, dass man auch gute Beispiele zeigt. Man zeigt zum Beispiel, dass man, wenn man Aufstockungen macht und so weiter, einfach verdichtet tut, wenn man sagt, Siedlungsentwicklung gegen innen, kannst du auch die Qualität verbessern. Also das ist, denke, das ist total wichtig, dass man sich immer wieder überlegt, man kann allenfalls Energiesanierungen machen, man kann Lärmschutzmaßnahmen machen, wenn man an der Strasse nach, je nachdem noch ein Gebäude macht, dass hinten dran Platz hast, wo ruhig ist. Also es sind viele Massnahmen in dem, aber selbstverständlich gibt es Vorschriften, die dann auf der Ebene der Gemeinden eigentlich sogenannte Bauzonen sind, wo vorgeschrieben ist, wie viel dass man dort maximal kann machen kann. Und dort braucht es Anreize und allenfalls im Rahmen des Raumplanungsgesetzes müssen wir uns auch überlegen, wie man die knappen Ressourcen noch besser kann nutzen kann. Muss nutzen.
Frau Letzi, was man nicht ganz begreift, ist, warum dürfen wir in unserem Land nicht wirklich in die Höhe bauen? Weil wir haben wenig Platz, viele Berge, Seen etc., Landwirtschaftszonen, Wälder, Schutzwälder, die wir brauchen, können wir nicht wegroden. Warum dürfen wir dann nicht in die Höhe bauen?
Also es ist nicht so, dass der Bund nicht sagt, wir dürfen nicht in die Höhe gehen, sondern es sind eigentlich auf der Gemeindeebene weitgehend. Der Kanton gibt es manchmal Vorschriften. Eigentlich kann man sehr wohl eigentlich in die Höhe bauen.
Man hört doch immer wieder, es ist geplant, das hohe Haus, und dann kommt es doch nicht.
Aber wieso kommt es nicht? Es ist nicht, weil die Behörden gesagt haben, häufig...
Weil die Menschen nicht wollen.
Weil die Nachbarschaften nicht wollen. Mhm. Also das passiert noch über die auch. Oder wenn man einen Innenhof, der gross ist, wirklich sehr gross ist, wir haben gerade in Basel so ein Beispiel, wo der Innenhof einfach zu wenig genutzt ist. Nachbarschaft ist eine grosse Diskussion. Plötzlich hast du dann andere Nachbarn, ein Gebiet, wo die Kinder haben, vielleicht können grosszügig spielen, wird nicht mehr so grosszügig. Es sind zum Teil eigentlich Nachbarn. Oder die anderen Interessen, die kommen.
Dort spielt eben der Egoismus dann eben wieder rein. Der, den ich vorher angesprochen habe. Jeder ist sich selber der Nächste.
Jetzt, schon, aber es gibt natürlich auch noch öffentliche Interessen, muss ich gleich
natürlich,
wohl sagen.
Natürlich, eben, aber das Zusammenspiel bringt es dann eben mit sich Raumplanung. Und da wird zum Teil recht gefeitert. Jetzt möchten wir Folgendes machen. Im Treffpunkt als Nächstes, wenn wir Fragen, Anregungen, Kritik, die jetzt doch aus unserer Hörerschaft kommt, langsam, wenn wir aufnehmen und mit all unseren Gästen anschauen und vielleicht die eine oder andere Antwort können.
I ask my love to take a walk, to take a walk, just a little walk down the side where the waters flow. Down the side where the waters flow.
questa strada di periferia. Sono contento di non essere solo a camminare verso casa mia. Con questo pezzo di canzone al vento e uno stipendio che non basta mai, sono felice di stare al mondo, perché il mondo sei tu. Poveri, si può amarsi anche poveri, sono ricchi anche i poveri, basta essere liberi. Poveri, ma felici di vivere in un letto un po' stretto, da soli. Appiccicate al cielo, è un vecchio film d'amore alla TV. Se costa troppo un etto di prosciutto, nel mio panino ci finisci tu. In queste tasche così grosse e vuote, ci posso mettere quello che vuoi tu. Sono felice di stare al mondo, perché il mondo sei tu. Poveri, si può amarsi anche poveri, sono ricchi anche i poveri, basta essere liberi. Poveri, ma felici di vivere in un letto un po' stretto, da soli io e te.
Der SRF-Treffpunkt mit dem Thema von der Weltbevölkerung. Am Samstag war Weltbevölkerungstag. Wir nehmen uns das Thema heute an dem Montag zur Brust, reden bis um 11 Uhr noch über die Weltbevölkerung und über die Schweizer Bevölkerung und haben jetzt einen grossen Platz gemacht für Ihre Anregungen, Kritik und für Ihre Mails, die Sie uns geschickt haben. Da haben wir zum Beispiel ein Mail bekommen von Ulrich Wegmüller, der sagt, er hätte noch ein anderes Bild, um zu verdeutlichen, wie viele Menschen auf unserem Planeten sind. Ich habe am Anfang von dieser Sendung gesagt, man könnte, wenn man pro Mensch einen Harass nimmt, könnte man 6 Türme bauen von der Erde bis zum Mond rauf. Er bringt ein Thema oder ein Bild im umgekehrten Sinn. Er sagt nämlich, wenn man pro Quadratmeter 4 Menschen draufstellen würde, dann hätte in der ganzen Schweiz die ganze Weltbevölkerung Platz. Da hat unser Experimentalökolog, der Herr Schmid, natürlich richtig gesagt, was machen die 4 Menschen auf einem Quadratmeter? Aber Herr Schmid, es geht ja nur um das Bild. Und wir möchten jetzt weitere Mails aufnehmen und anregen Kritik. Martina Schneider, Produzentin vom Treffpunkt, hat eine ganze Buschel in der Hand.
Genau. Ein Mail ist gekommen vom Hans Bühr aus Winkel im Kanton Zürich. Und er sagt, er fände das Thema sehr wichtig. Das Wichtigste eigentlich, was man im Moment sollte behandeln, beziehungsweise regieren. Regierungen sollten sich mit dem Thema befassen. Und er schreibt am Schluss, es ist nicht 5 vor 12, es ist wahrscheinlich schon zu spät, zum Gegensteuer geben auf globaler Ebene. Also die Frage, ist es schon zu spät?
Vielleicht zuerst der Paul Schmid, der Experimentalökolog, der vorher aus dem Tierreich berichtet hat. Wie sehen Sie das? 5 vor 12?
Ja, die genaue Uhrzeit weiss ich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass auch in der Natur Regulationsmechanismen, also das, was dann passiert, wenn es zu viel gibt, immer noch ein bisschen später können, als die Bevölkerungszahl eigentlich erfordert. Und in dem Sinn sind wir, glaube ich, nicht sehr viel anders als tierische Populationen. Auch bei uns kommen die Massnahmen in der Regel eigentlich zu spät, muss man sagen. Und wenn man sieht, was heute passiert, ist ja eigentlich eine beunruhigende Entwicklung, dass die weltweite Nahrungsproduktion, die Schere zwischen der Produktion und der Bevölkerungsentwicklung immer mehr auseinandergeht. Das heisst, durch Wassererschöpfung, Verlust der Böden und so weiter werden wir da über kurz oder lang in ziemliche Schwierigkeiten kommen. Und man sieht ja schon heute, dass Länder wie China und Saudi-Arabien zum Beispiel in Westafrika Ländereien aufkauft und pachtet, um ihre zukünftige Nahrungsversorgung sicherzustellen. Also wir müssen, als Mensch wären wir eigentlich in der Lage, das vorauszusehen, aber die politisch realen Prozesse sind leider nicht immer so, dass das tatsächlich der Fall ist. In dem Sinn sind wir leider Gottes nicht immer anders als eine normale Population von Kohlmeisen zum Beispiel.
Mhm. Weitere Mails?
Ein Mail ist, glaube ich, mehr als Gedanke zu dieser Sendung gedacht, von Daniel Wismar. Er schreibt, das Problem sei wahrscheinlich nicht unbedingt die Zahl von der Bevölkerung, sondern das Verhalten von der Menschen. Würden die Menschen nachhaltig, umweltbewusst und so weiter leben, hätten ohne weiteres 10 Milliarden Platz zum Leben, das sagt er. Aber eben.
Frau Letzi, das ist vielleicht das Thema, das wir vorher hatten, im Zusammenhang mit der Raumplanung und dem Verhalten der Menschen, dem einsichtigen oder nicht einsichtigen Verhalten von Menschen, oder?
Also spannend ist es ja, wenn man auch nur jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückschaut, um können führen schauen. Ein Stück weit hängt sehr stark von uns selber ab. Und zwar, tun Sie sich mal überlegen, wo Sie gewohnt haben, wo Sie Kinder waren, wo sie dann irgendwie um die 20 sind und vielleicht jetzt wohnen. Also wir haben eigentlich, die meisten von uns in der Schweiz hat heute mehr Wohnraum beansprucht. Ja. Alles freiwillig, wir können es uns auch leisten. Also es ist ein Stück weit noch eine Wahl im Moment einfach noch. Oder sie überlegen sich, zügeln sie in ein Einfamilienhaus, in ein Mehrfamilienhaus oder in einem grossen Block. Man braucht dort sehr unterschiedlich viel Wohnfläche. Also man kann es durchs Verhalten steuern. Das andere ist, wenn man die Siedlungen, je nachdem, wie man es anordnen tut, wenn man es kompakter eigentlich machen tut, sind die Wege viel kürzer, ist umweltfreundlicher. Also in dem Sinn denke ich mir, es gibt Möglichkeiten noch zum Steuern, welche Zeit auch immer auch das ist. Ich bin eher davon überzeugt, dass es nicht immer aus der Not raus, man muss sich Gedanken machen, sondern weil es nötig ist.
Wir haben das Beispiel von China gehabt, Ein-Kind-Politik, oder? Der Herr Bötsch, der Direktor vom Bundesamt für Landwirtschaft, ist auch zugeschaltet von Bern. Wir haben das Beispiel von China gehabt, aber ich habe zum Beispiel in der Schweiz noch nie eine Kampagne gesehen, gehört oder gelesen. Sagt euch, macht euch Gedanken über den Platz oder irgendwie, wo in die Richtung geht. Herr Bötsch, ist das völlig illusorisch, dass man die Leute versucht, sensibel zu machen, wie viel Platz man braucht für Nahrungsmittel, für Schaffen, für Erholung, für Wohnen?
Nein, ich bin genau der Meinung, das ist eben gerade wichtig, dass man eben die Informationen macht, weil letztlich ist das Verhalten ja auch stark gesteuert, einerseits durch regulative natürliche Entscheidungen, politische, aber auf der anderen Seite auch durch Sensibilisierung und durch die Informationen, die wir selber haben, über eben so Knappheitserscheinungen. Und ich glaube, wenn man gerade zum Beispiel die Nahrungsmittelseite einfach nimmt, dann muss man sich bewusst sein, dass in vielen Köpfen, auch heute in der Schweiz, ist eigentlich immer noch die Vorstellung, wir haben vor allem genug und wir haben eher zu viel, wir haben sogenannte Überschüsse, weil 20 Jahre haben wir über die Überschüsse diskutiert. Und heute muss man eigentlich ganz klar feststellen, halt, die Zeiten haben sich geändert und wir sind heute eigentlich vor Knappheitserscheinungen, wie der Schmidt das sehr treffend auch zusammengefasst hat. Und darum denke ich, ist es sehr, sehr wichtig tatsächlich, dass man eben Bevölkerung auch Klarheit darüber schafft, dass eben die natürlichen Ressourcen, landwirtschaftliche Fläche und Wasser, das ist unabdingbar für Nahrung, eben knapp ist und knapper wird und deshalb, dass wir unser Verhalten auch müssen auf das auch einstellen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um letztlich politisch können zu handeln. Und deshalb denke ich, wir dürfen nicht eben Fatalismus machen und denken, jetzt warten wir einfach, bis wir riesen Konflikte und Migrationsströme auslösen, weil die Nahrung irgendwo nicht mehr langt, sondern wir müssen eigentlich versuchen, eben über solche Informationen und über objektive Dokumentation, was jetzt halt knapp ist, politische Entscheidungen können zu auslösen. Mhm. So wie Sie am Anfang erwähnt haben, was jetzt da die G8 abschlossen hat, ich glaube, das ist eine völlig neue Perspektive, das ist früher nicht so gewesen.
Mhm. Herr Bötsch, wir haben ein Mail bekommen von einem Bauer, der ziemlich erbost ist und sagt, dass Sie reden von 80% Selbstversorgungsgrad im Jahr 2050. Dabei haben wir heute ja gerade noch 48. Er ist selber angehender Landwirt und mit der Öffnung von der Grenzen, die man jetzt gemacht hat und vornimmt bei den Bauern, sehe ja das völlig illusorisch. Was sagen Sie da dazu?
Ja, das ist immer die Verwirrung, was ist die Referenz für die Selbstversorgungsgrad-Berechnungen. Klassisch wird der publiziert eigentlich einfach auf dem normalen Verbrauch, den wir heute haben. Und ich habe ja gesagt, der ist heute 3400, 3500 Kalorien. Aber das ist ein völliger Luxuskonsum. Und wenn wir den rechnen als Basis, dann sind wir etwa bei 58%. Und das ist eine Zahl, die nicht Behörde publiziert, sondern der Schweizerische Bauernverband, also wird sie sicher richtig sein. Und wenn wir eben da die Gleichrechnung machen mit der heutigen Produktion, die die Schweizer Bauern produzieren, mit dem Konsum, der gesundheitlich vernünftig wäre, nämlich irgendwo bei 2500 Kalorien pro Tag, dann kommen wir eben leicht über 80%. Also das ist nicht irgendwie unmöglich, sondern eigentlich bezogen auf einen vernünftigen Konsum. Und wenn das schwierig würde und in der Krise wäre, dann würde man sicher nicht einfach so einen Luxuskonsum zulassen, wäre auch gerne nicht möglich. Und darum ist es eine Frage, welche Referenz dass man da dazu nimmt.
Dann danke ich mal für die Antwort. Weitere Anregung, Kritik, Mails,
Martina? Liselotte Weber hat uns geschrieben aus Thalwil und sie sagt, sie würde interessieren, ob es eine Statistik gibt, die das Verhältnis von der Geburten zu den Sterbefällen aufzeigt. Das würde doch dann ein Bild von der, würde das Bild von der Überbevölkerung ein bisschen relativieren, also die Frage an Statistiker.
Der Marcel Heiniger vom Bundesamt für Statistik, Sektion Demografie, Migration. Herr Heiniger, Antwort darauf.
So eine Statistik gibt es, also, beziehungsweise man könnte sie herstellen. Man hat Informationen über die Anzahl Geburt und über die Anzahl Todesfälle. Einfach zwei Bemerkungen dazu. Also was richtig ist, dass es nicht unbedingt die absolute Zahl, also die Höhe von der Geburt und der Todesfall ist, wo relevant ist für das Bevölkerungswachstum, sondern es ist die Differenz, also der sogenannte Geburtenüberschuss. Oder? Mhm. Also das ist mal eins. Und zweitens ist das sicher ein Indikator weltweit, global gesehen. Wenn man jetzt aber auf ein einzelnes Land sich bezieht, tut man einen ganz wichtigen Faktor ausschließen, das sind Migrationen. Das heisst, in den Industrieländern und in der Schweiz wächst die Bevölkerung heute nicht wegen dem Geburtenüberschuss, sondern sie wächst wegen dem Einwanderungsüberschuss. In der Schweiz in den letzten 5 Jahren ist das etwa zu 80% der Faktor gewesen, der zum Bevölkerungswachstum beiträgt hat. Also die Migrationen sehr wichtig und die Frage dann auch, wie steuert man die Migration, will man die Migration, in welchem Umfang wünscht man sich Migration?
Vielleicht noch eine Reaktion vom Publikum, ja.
Der Rudolf Schumacher hat uns auch geschrieben und er sagt, die Lebewesen in der Natur, Tiere, sind diesen natürlichen biologischen Prozess ausgeliefert und der Mensch, der wehrt sich als einziges Lebewesen mit wissenschaftlicher Forschung dagegen. Jetzt seine Frage eigentlich, ist das längerfristig nicht das Eigengoal? Also werden die medizinischen Erfolge sich nicht eigentlich negativ auswirken auf den Mensch? Also,
ja. Experimentalökologisch vielleicht gefragt, der aber eigentlich Spezialist im Tierreich ist, aber trotzdem, Herr Schmid.
Ja, die Frage kommt eigentlich immer wieder und man muss sagen, es ist richtig in dem Sinn, dass man natürlich durch medizinische Versorgung in den letzten 100 Jahren, sagen wir, natürlich ein grosses Bevölkerungswachstum hat können bewerkstelligen. Man darf aber nicht vergessen, es gibt ja hinter all diesen Statistiken immer individuelles Leid, individuelle Freude. Also das hat alles seine Berechtigung und Gutes gehabt. Und es ist eigentlich unsere Herausforderung von unserer Generation, unsere Fähigkeit als Mensch zu brauchen, um das Bevölkerungswachstum in den Griff zu kriegen, durch unsere eigenen Massnahmen, bevor es Natur in Anführungszeichen durch uns macht. Und wenn man da so schaut, muss man sagen, das bedeutet Hungersnöte, das bedeutet kriegerische Auseinandersetzungen, das bedeutet Krankheiten und so weiter. Also ich denke, wir täten gut daran, unsere Fähigkeiten zu bündeln, um das zu lösen, bevor es so weit ist.
Mhm. Haben wir alles schon gehabt im Verlauf der Menschheitsgeschichte und das hat Menschen immer wieder dazu bewogen, dann wegzugehen. Bei den Tieren, Herr Schmid, haben Sie es vorher auch gesagt, Abwanderung als Stichwort. Ich sage jetzt mit dem Segelschiff auf und davon, weil sie im Heimatland nichts mehr zu essen oder keine Arbeit mehr hatten. So hat man früher das Problem von zu vielen Menschen und zu wenig zu essen gelöst. Es hat eben noch Kontinente zu entdecken gegeben zu selber Zeit und zu erobern. Gehen wir einen Schritt weiter und sagen wir doch statt dem Segelschiff vielleicht ab ins Raumschiff, ab in Weltall, entdecken wir neue Planeten, wo man dann Kolonien errichtet. Utopie oder tatsächlich etwas, wo man darüber nachdenkt? Der Menion Schmidt, Raumfahrtexperte, ist da und zeigt uns als Nächstes und Letztes in dem Treffpunkt über die Weltbevölkerung.
and I believe in love. What else can I do? I'm so in love with you. I know nothing stays the same, but if you're willing to play game.
11 vor 11 ist es, sagen wir, in 500 Jahren. Fliegen wir auf den Mond oder den Mars, wenn wir die Verwandten besuchen wollen, weil auf diesen zwei Planeten längstens eben auch Menschen leben, angesiedelt sind, Menschen, die auf der Erde keinen Platz mehr haben, weil es zu viel gibt, kein zu essen mehr haben, keine Energie mehr haben, zu wenig Wasser mehr haben. So, jetzt lachen Sie vielleicht, wenn Sie mir zugelassen haben. Der Menion Schmidt, er ist Raumfahrtexperte, ist auch bei uns in der Sendung. Menion Schmidt, ist das irgendwann einmal möglich? Kann man die Überbevölkerung mit Kolonialisierung vom Mond oder Mars oder Ähnlichem lösen?
Eine Kolonialisierung findet sicher statt, aber nicht in dem Sinn, wie wir das Gefühl haben, es passiere da irgendeine Odyssee, dass man plötzlich Millionen von Leuten transferiert von der Erde auf den Mond oder auf den Mars. Das bringt man gar nicht fertig. Stellen Sie sich vor, der Aufwand, den wir heute haben, um so eine Crew in den Weltraum zu schicken, und selbst wenn man unter den superbesten Voraussetzungen täglich könnte Tausende von Menschen zum Mond schicken oder zum Mars, dann gibt es nicht weniger Leute wegen dem auf unserem Planeten. Das haben wir heute im Verlauf der Sendung gehört. Aber Kolonialisierung im Sinn, dass man die Ressourcen vom Mond oder vom Mars nutzt, um können unseren eigenen Heimatplanet einerseits schonen und andererseits auch können produzieren, Sachen, wo auf der Erde vielleicht rar sind oder wo man nicht den Platz dazu hat, weil es dann eben viel zu viele Leute hat. Das ist eine Möglichkeit, wo man schon in den 90er Jahren verschiedene Studien dazu erarbeitet hat.
Jetzt reden Sie von Ressourcen und reden gleichzeitig von fremden Planeten. Dort hat es ja gar nichts. Staub, Gestein, keine Luft, eiskalt. Was wollen wir denn dort?
Ja, das sind natürlich die allgemeinen Vorstellungen, die wir haben. Oder? Der Mond ist eine tote, lebensfindliche Wüste. Das stimmt. Aber der Mond ist theoretisch ein gigantischer Sauerstofftank. 42% vom Mond bestehen aus Sauerstoff, der gebunden ist im Gestein. Um nur ein Beispiel zu geben. Es hat auf dem Mond jene Mineralien, die man auf der Erde findet. Aber es ist natürlich zum Teil einfacher, die auf dem Mond abzubauen, sofern man einmal die entsprechende Infrastruktur dort eingerichtet hat. Und dann ist es zum Teil billiger, die dort zu produzieren, als auf unserem Heimatplanet. Also es gibt seltene Erz, Titan zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, man könnte zum Beispiel Helium-3, ein Edelgas, wo gebunden ist im Staub, im Mondstaub, könnte man nutzen, kann man freisetzen und könnte das für Fusionsreaktoren brauchen und so einen Grossteil auch von Energieproblemen lösen auf der Erde, weil das seit Milliarden gratis und franco von der Sonne sich anreichert im Mondstaub. Also da hat es verschiedene Möglichkeiten, die es gibt, um die Ressourcen nutzen.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Herr Schmidt, viele Menschen dort aufbringen, weil es bei uns zu viele Menschen hat, dass die dort oben leben können, das nicht. Aber Ressourcen abbauen oder Ressourcen gewinnen, das muss man ja im grossen Stil machen, dass viele an Titan oder all die anderen Erze oder Metall, die Sie erwähnt haben, oder Sauerstoff, das braucht man dann wiederum, um das überhaupt können zu bewerkstelligen dort oben. Wie bringt man dann die Mengen, dass es sich lohnt, wieder zurück auf die Erde? Das ist ja ein riesen Problem.
Gut, zuerst muss man einmal auch selbstverständlich Leute auf der Mondoberfläche oder auf dem Mars haben, die die Fabriken einrichten und die Bergwerke oder die Infrastruktur aufbauen. Das sind dann sicher auch im Laufe der Jahrzehnte sind denn das Hunderte, Tausende von Leuten, die dort wohnen und arbeiten. Aber es gibt zum Beispiel für den Mond, wenn man jetzt ein Bergwerk einrichtet und jetzt Erz abbaut, dann hat man durch die geringe Schwerkraft vom Mond, wo nur 2 Kilometer pro Sekunde beträgt, kann man zum Beispiel mit einer Magnetschienenbahn kann man die Erz in einen Liberationspunkt zwischen Erden und Mond schiessen.
Also ins All raus, ja?
Ins All raus, dort, wo sich die Anziehungskräfte vom Mond und von der Erde gegenseitig aufheben. Und rein von der Sonnenenergie, tiegelfrei, werden die Materialien, wird das Erz zu Metall verarbeitet. Also das ist eine von den Möglichkeiten, die natürlich viel billiger ist und auch sauberer. Es belastet weder den Mond noch die Erde. Und man kann so das machen.
Was, Herr Schmidt, man sucht ja vor allem Wasser. Jetzt auf dem Mond, man hat ja gerade letzte zwei Satelliten gestartet, einer stürzt dann kontrolliert ab und dann untersucht man das aufspritzende Material. Man will die Gewissheit haben, zum Wasser finden. Was hat denn das Wasser für eine Bedeutung, wenn es darum geht, auf dem Mond zu kolonialisieren oder abzubauen oder zu bebauen?
Ja, erstens einmal, wenn Wasser vorhanden ist, kann man das einerseits brauchen als Trinkwasser, dann kann man es brauchen als Treibstoff, indem man es eben aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff kann man gleichzeitig brauchen zum Schnaufen. Also man muss alle die Sachen, die man sonst von der Erde muss, mühsam mittransportieren auf den Mond. Wenn die schon dort sind, dann kann man natürlich um das mehr Ressourcen mitbringen, Material, Infrastruktur. Und das ist sehr wichtig, wenn man einen Aussenposten auf dem Mond oder auf dem Mars einrichtet. Auf dem Mars, dort wissen wir, dort hat sehr viel Wasser, einfach gebunden in Form von Permafrost im Untergrund. Und eben Treibstoff zum Leben, zum Schnaufen, also das ist eine von der wichtigsten Ressourcen, die man jetzt dort will erforschen.
Gibt es dann irgendwann mal ein Mondschnitzel oder Mondbanane oder so irgendetwas?
Ja, das kann man natürlich sehr gut vorstellen, denn eine von der Studien besagt, dass man auf dem Mond oder auf dem Mars riesige Treibhäuser einrichtet, wo man im grossen Stil tut, Früchte, Gemüse anpflanzen, wo man dann eben nachher das quasi made on the moon, nachher auf die Erde transferiert und dort auf dem Markt anbietet, weil auf der Erde, wenn sie noch so viele Leute hat, hat sie nicht mehr den Platz, zumal das landwirtschaftlich anbauen, wo wir uns denn das vorstellen und wo man auch sollte brauchen, wenn sie und das zu suchen, ist der Mond und der Mars wirklich geeignet.
Menion Schmidt, danke vielmals für die Utopie. Jetzt nimmt es mich einfach wunder, Manfred Pötsch, Direktor vom Bundesamt für Landwirtschaft, Sie haben zugelassen. Glauben Sie an so eine Utopie?
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man forschungsmässig und entwicklungsmässig nichts ausschliesst und solche Aktivitäten auch weiter verfolgt. Ich kann es natürlich fast nicht einschätzen heute, ob das, was da beschrieben worden ist, in absehbarer Zeit realisierbar ist. Was mir klar ist, so habe ich es verstanden, dass das sicher nicht für die nächste und übernächste Generation schon greifbar ist. Aber in diesem Zeithorizont müssen wir mit relativ harten Verknappungserscheinungen schon können umgehen. Und deshalb denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben forschung- und entwicklungsmässig auch die Optimierung von dem heute Bekannten in der Welt und auf unserem Planet nicht vernachlässigen und dort auch die Forschung intensivieren. Das ist etwas, was man leider in den vergangenen Jahren ziemlich vernachlässigt hat, die Forschungen rund um die knappen natürlichen Ressourcen und um die Ernährung. Und ich glaube, da müssen wir nochmal ein Effort machen. Das ist auch einer von denen, kann man sagen, Appell, die die UNO-Organisationen lanciert haben.
Herr Pötsch, danke vielmals. Ich wollte auch unsere anderen Gäste noch schnell kurz dazu befragen. Herr Schmid, Experimentalökolog, was sagen Sie?
Ja, ich denke, ganz wir werden ganz andere Probleme haben als die. Und ich, insbesondere das wichtigste Problem wird sein, wie wir überhaupt unsere Gesellschaft stabil und friedlich behalten angesichts von der zunehmenden Auseinandersetzung um Ressourcen. Also ich denke, das ist ja überhaupt Voraussetzung, dass man solche Expeditionen machen könnte. Also ich denke, man würde diese Energie, den Aufwand gescheiter stecken in etwas, das das Problem löst auf der Erde.
Frau Letzi, Traumplanerin, was sagen Sie zu dieser Utopie?
Ja, erste, nicht ganz ernst gemeinte Reaktion ist ja dann eigentlich, der braucht sofort eine Raumplanung vom Mond, vom Mars und so weiter.
Genau, dann sind Sie die erste Raumplanerin vom Mars oder vom Mond.
Nicht ganz ernst, also halb ernst gemeint, wo die Leute, die mich kennen, es fasziniert. Ich finde immer wichtig, dass man ein paar Pisten, einfach die Gedankenpisten, behaltet und sich nicht ausschliessen tut. Es kommt aber gerade dann so ein ungutes Gefühl, super, jetzt habe ich eine Reserve, jetzt muss ich mir nicht Mühe geben, die heime.
Was sagt der Statistiker kurz noch, Herr Heiniger, zu dieser Mond-Mars-Utopie?
Also persönliche Meinung als gelegentlich Konsument von Science-Fiction-Filmen kann ich mir das nicht schon vorstellen. Ich könnte vorstellen, wie das wird aussehen. Für meine Generation kommt das wahrscheinlich kaum in Frage, aber ich glaube, dass es in die Richtung wird gehen, vielleicht nicht so, wie man sich es heute vorstellt, aber es wird sicher etwas passieren.
Danke herzlich für die intensive Runde zum Thema Weltbevölkerung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.